nee, wir haben uns ja schon eingeredet. Das können wir auch anfangen.
Wir können auch anfangen, ja.
Hier in unserem diesmal virtuellen Schreibcafé.
Ja. Wo Anja zumindest für Kaffee gesorgt hat.
Ich bin die Anja.
Ich bin der Tom.
Ich bin die Emma. Und worüber reden wir heute?
Wir wollten über Nano sprechen.
Wollten wir?
Ja.
Nein, stopp. Ich weiß. Cliffhanger.
Du wirst ihn doch jetzt nicht etwa heute auflösen wollen.
Doch, das muss man sonst. Ja. Nee, Cliffhanger muss man auflösen.
Okay, Tom muss ihn eigentlich auflösen.
Genau, Tom, du musst deinen Cliffhanger auflösen.
Ah, okay, der Cliffhanger. Es ging darum, dass ich ein Buch bei Amazon Kindle reingestellt habe. Und ich werde jetzt nicht sagen, was für ein Buch das ist, weil ich eigentlich nur ein Buch hochgeladen habe, um den Prozess kennenzulernen, wie es ist, ein Buch hochzuladen und falls ich dann demnächst mal ein richtiges Buch reinstelle. Und ich muss sagen, es ist wirklich einfacher, als man denkt, ein Buch auf Amazon zu veröffentlichen, wenn man irgendwie eine gute Anleitung findet. Also ich hatte Probleme damit, einen Preis festzulegen, weil was irgendwie auf Amazon mir nicht klar war, war, dass die Einkommenssteuer hinterher drauf berechnet wird. Und dann setzt du halt einen Preis fest und dann kommt halt hinterher irgendwie als Preis ein völlig anderer Preis angegeben, als den du halt eingestellt hast.
Das ist mir auch passiert, ja. Und ich habe also irgendwie 5-mal das dann hochgeladen, und bis ich dann den korrekten Preis hatte.
Ja, das war dann wirklich...
Ich hab gedacht, weil in den anderen Listen gibst du einfach deinen Bruttopreis an.
Genau, ja.
Da sagst du dann, das kostet 2,99, 4,99 oder 9,99, was auch immer du nimmst. Und
Und bei Amazon dann nicht.
Nein.
Ja. Aber sonst ging das gut.
Es ging gut, ja.
So, ich hatte mich auch mal schon mal angeguckt, wie das so geht. Und mich hat es ein bisschen abgeschreckt, dass die... Du musst ja dein Buch irgendwann in deren Format konvertieren oder konvertieren lassen.
Mhm.
Sprich, du musst es halt vorher vorbereiten und da sagen die, ist irgendwie der Tipp, mit Word ist es am leichtesten. Und da habe ich auch eine Anleitung für gefunden. Mhm. Und ich mag ja Word nicht so. Und wenn ich irgendwas mit Word machen muss, das lieber nicht. Wie hast du es dann gemacht?
Ich habe das auch mit Word gemacht.
Ja, es ist halt...
Aber ich muss sagen, bei der Konvertierung ist mir noch nicht so ganz klar, wie man das mit der Konvertierung macht. Ich habe es auch mehrmals versucht und mehrere Versionen hochgeladen, weil das im Endeffekt nicht irgendwie immer so aussah, wie ich es mir vorgestellt habe. Und das sind aber es liegt nur dran, wenn du was wirklich mit Formatierung arbeitest. Ich glaube, wenn einfach nur eine Standard-Text machst, ohne irgendwelche großen Formate oder Bilder, sollte es keine Probleme geben.
Aber man will das ja auch irgendwie schön machen und nicht irgendwie nur einen blöden Text, sondern irgendwie, keine Ahnung, Kapitel vielleicht eine andere Schriftart nehmen oder...
Das konnte ich leider auch nicht machen. Ich habe ja im Buch habe ich ja sehr schöne Anfangsschriften auch immer gehabt und das konnte ich dort nicht übernehmen. Ich musste tatsächlich von der Word-Datei das dann konvertieren. Also ich konnte die sehr schöne Vorlage, die ich hatte, leider auch nicht benutzen. Ja.
Ich glaube, das ist auch ein Problem. Ich hab kein Kindle, das ist auch ein Problem, aber das Kindle hat ja, du kannst ja, das zerstört ja auch die Schriftarten, weil der Leser stellt die Schriftart auf dem Kindle ein. Deswegen ist es schon eine Sache, die eigentlich damit nicht klappt mit dem Kindle.
Das muss man halt vorher immer also ganz genau wissen, was dieses Kindle-Format eigentlich kann und macht. Also da muss man sich halt erstmal drüber informieren und dann halt sein Dateiformat halt anpassen. Also weil ich hatte es halt meine Geschichte mit über LaTeX einfach einen PDF-File formatiert, so wie ich es haben wollte, mit der Schriftart, die ich es haben wollte. Die Seitenzahlen halt in der Mitte, da wo ich sie haben wollte. Der erste Buchstabe immer in einer Szene halt eine leicht andere Schriftart, so auch ein bisschen größer. Und das geht ja dann mit diesem Kindle dann gar nicht.
War bei mir auch LaTeX, war meine Vorlage, war ein LaTeX erstellt für den Print und genau.
Genau.
Ging nicht. Also. Ja. Was auch noch ein Problem war, waren Bilder. Ich habe ja auch noch drei im Buch.
Mhm.
Und weil verschiedene Kindle das auch verschieden irgendwie darstellen.
Ja.
Also was bei dem einen gut ausgesehen hat, hat beim nächsten wieder nicht gut ausgesehen. Deswegen habe ich sehr lange rumgedoktert, bis ich dann was hatte, wo ich sagte, okay, das kann ich einem Kunden auch so zumuten.
Ja, da muss man sich echt reinfuchsen.
Das ist auch, na gut, wenn du es hochlädst, du kannst dann dir eine Vorschau geben von deinem Buch und dann gibt es als Menü so, welches Kindle wollen sie probieren und dann kommt so eine ganze Liste von verschiedenen Kindles, weil es auf jedem Kindle anders aussieht. Ja. Das finde ich etwas irritierend und ein PDF kann es halt dort nicht anbieten, leider. Auf anderen Shops geht es halt.
Irgendwie. Ja, genau.
Ich finde es so schade, weil ich finde, PDF ist für mich so das Format eigentlich.
Ja.
Aber viele sehen das irgendwie nicht. Oder halt Amazon will sein eigenes Ding
haben. Amazon will das sein eigenes Format.
Meine Diplomarbeit damals musste ich auch mit Word schreiben. Aus Gründen, die ich auch mittlerweile nachvollziehen kann, mochte ich trotzdem nicht mit Word zu arbeiten. Einfach weil ich finde ein PDF, finde ich einfach, dieses Dateiformat finde ich gut.
Ja,
und auch für sowas auch eigentlich.
Ja.
Für sowas, aber ich muss sagen, ich lese auch auf, ich habe einen Sony Reader, ich habe noch einen 6 Zoll Reader. Es gibt nicht mehr solche kleinen Leser und ich finde, selbst damit kann ich relativ gut PDFs lesen, solange es wirklich nicht irgendwas ist, das wirklich unglaublich dicht geschrieben ist, geht die meisten PDFs eigentlich relativ gut zum Lesen und der Kindle ist ja größer als dieser alte 6 Inch Reader. Ich sehe wirklich nicht ein, warum das nicht gehen sollte. Aber gut, es ist wahrscheinlich eher Format oder Monopol auf sein Format. Oder
ja, Kindle. Wahrscheinlich. Amazon will sein Ding haben.
Ja.
Was man machen kann, ist, man kann zum Beispiel ein Portal wie Xingxi nehmen und die geben es dann weiter, unter anderem an Amazon. Und das kann man natürlich auch machen, dass man so ein Portal benutzt. Also ich denke, sowas werde ich ja zukünftig machen. Also dass ich nicht mehr rein nur über Amazon halt gehe.
Ja, du musst ja nicht, ich meine, Kindle ist jetzt weit verbreitet. Aber es gibt ja noch andere Formate. Es gibt noch dieses EPUB-Format. Mhm,
genau.
Man muss ja nicht das Kindle-Format nehmen. Ja, man muss sich mal drüber weiter informieren. Ich glaube, das ist nicht so viel Information
drüber. Es gibt auch Programm Calibre, das habe ich auch. Ja. Damit kannst du dann zum Beispiel EPUB dann zum Beispiel erstellen.
Ja.
Und dann kannst du umwandeln. Dann kannst du dann sagen, ich möchte PDF, ich möchte EPUB haben. Und das finde ich nicht schlecht.
Und das Format setzt du da rein oder kopierst du deinen Text rein und formatierst du da und sagst dann, okay, exportiere mir das in dem.
Genau, Ding. Genau so funktioniert das. Und,
ist das Freeware?
Ist Freeware. Hatte ich nämlich ausprobiert, weil ich habe dann auch, also zusätzlich bin ich über Xingxi gegangen und habe denen dann auch ein EPUB zum Beispiel gegeben.
Ja.
Wobei die von sich aus umwandeln auch teilweise und an andere. Die geben es auch zum Beispiel irgendwie an andere Shops auch weiter, also was du bei denen auch hochlädst. Und das finde ich auch ganz gut, dass du halt auch zum Beispiel im Apple Store da drin bist oder so.
Ja. Weil ich hatte ja eigentlich auch überlegt, meins mal irgendwie zu verlegen.
Mhm. Buch. Auf jeden Fall. Also würde ich mich, also ich habe es ja gelesen, würde ich auf jeden Fall gut finden.
Und dann, ich meine, als E-Book ist halt der geringste Aufwand. Obwohl ich es gerne, ich hätte es halt auch gerne halt in der Hand. So. Deshalb bin ich mir so unschlüssig. Aber vielleicht reden wir da mal nochmal
abseits davon. Das können wir ja mal
anders. Ist jetzt ein bisschen spezieller.
Ja.
Also es gibt Wege, um ein Buch zu veröffentlichen.
Auf jeden Fall. Was ja dann viele heutzutage dann auch beklagen, immer wieder höre ich die Klagen, dass ja jetzt jeder veröffentlichen kann. Und ich freue mich, dass ich jeder veröffentlichen kann. Weil natürlich lese ich auch viel, wo ich sage, boah, nee, also eigentlich finde ich das doof. Aber das ist ja nur wieder meine persönliche Meinung. Jemand anders gefällt das vielleicht. Also was ich langweilig finde, finde ich jemand anderes vielleicht interessant. Und ich finde es eigentlich gut, dass es diese Vielfalt heutzutage gibt. Ja.
Ich finde das definitiv eine gute Sache. Ich lese verhältnismäßig oft irgendwelche Indie-Sachen im Internet. Und ich muss sagen, das meiste ist dann wirklich nicht gut geschrieben. Aber das, was man findet, was einem gefällt, das sind dann wirklich auch viele Sachen drin, wirklich viel Fantasie und Herzblut drin ist. Und dann denkst du, das sind Bücher, die ohne solche Plattformen einfach nicht das Licht der Welt erblicken.
Ja.
Und
ich meine, mittlerweile ist da der Markt genauso irgendwie groß wie jetzt der Büchermarkt, sprich irgendwie entdeckt zu werden ist genauso schwer wie im normalen Verlagswesen. So. Also du hast die gleichen Probleme, aber immerhin ist dann dein Buch raus. Und du kannst dann sagen, ich habe ein Buch draus, das kannst du lesen.
Ja.
Kaufst dir.
Ich denke eigentlich auch, dass es insofern auch zu empfehlen ist, dass man ein Buch rausbringt, weil dadurch du bekommst ja Feedback von deinen Lesern, auch wenn du vielleicht eine eher kleine Leserschaft hast, du bekommst ja Feedback, also jetzt nicht nur deine Testleser, die du sowieso hast, aber deine Testleser stammen ja meist aus deinem Umfeld und haben vielleicht ähnliche Ansichten, Interessen, aber wenn du dein Buch wirklich raus in die Welt gibst, dann bekommst du Feedback von ganz anderen Menschen. Und daran kann man sich ja auch weiterentwickeln. Also das heißt, auch ein Indie-Autor, wo du vielleicht jetzt sagen würdest, naja, also so spannend ist es nicht geschrieben, der braucht es aber vielleicht für seinen Weg einfach, weil er durch das Feedback daran wächst und in 5 Büchern in der Zukunft ist der vielleicht richtig gut mittlerweile, weil er das dann im Laufe der Zeit auch ausmerzt. Ja. Und ein Verlag gibt dir das nicht. Also wenn der Verlag dich nicht nimmt, dann bekommst du auch dieses Feedback nicht, dass du dich weiterentwickeln kannst. Ja.
Es ist einfach, glaube ich, eine neue Hürde, die es halt jetzt gibt im Büchermarkt. Früher war das die, wie finde ich einen Verlag? Und jetzt ist halt die Hürde, wie finde ich meine Leser? Aber jetzt ist halt der Leser, der entscheidet.
So sollte es eigentlich sein, dass derjenige, der es kauft, entscheidet.
Ja. Ja, es ist nicht jetzt der Verlag, der entscheidet, ob das Buch gedruckt werden soll oder nicht. Und eben durch dieses Feedback hat man, glaube ich, eine direktere Beziehung einfach zu der Leserschaft und kann sich dann dementsprechend weiterentwickeln oder fortentwickeln.
Ja, und ich liebe das eigentlich, mit den Lesern also auch wirklich zu kommunizieren. Und ja, ich finde das richtig schön, weil für die schreibe ich ja. Also, ja. Und ich fände das schade, wenn das über einen Verlag ich das eigentlich gar nicht so mitbekäme. Also, ja.
Und mich erinnert das ein bisschen so an, wenn man sich schaut, viele Autoren früher, zum Beispiel in Deutschland, sind durch diese Groschenhefte angefangen. Oder diese Kurzgeschichtenmagazine, wo ja relativ viele amerikanische Fantasy- und Science-Fiction-Autoren angefangen haben. Das waren einfach Plattformen, wo sie anfangen konnten, ihr Handwerk zu üben, Geld zu verdienen und die ersten Leser zu finden. Und ich finde sowas wie der Groschenheftmarkt in Deutschland ist mehr oder weniger am Aussterben. Hat vielleicht auch kollektiv zu tun. Ich habe erst letzten Monat mir 2 Groschenhefte geholt, weil ich lesen wollte, wie die Qualität ist. Ein Jerry Cotton und dann noch... ich habe schon wieder vergessen, irgend so eins dieser Fantasy-Dinger. Die sind dann wirklich, waren nicht gut geschrieben. Ich habe gedacht, kein Wunder, dass die sich nicht verkaufen, weil die. Also, Karl May war auch Groschenhefte oder Wolfgang Holbein, aber sie hatten schon ein ganz anderes Niveau gehabt. Und das ist vielleicht, ich denke, dass diese E-Books jetzt einfach eine neue Möglichkeit bieten für interessierte Leute, die halt Interesse am Schreiben, Spaß am Schreiben zu haben, einzusteigen.
Ja. Also als Jugendlicher habe ich auch mal Jerry Cotton oder so halt gelesen. Ich habe die letzten Jahre keine mehr gelesen, weil das Problem war einfach, wenn du 5 von denen gelesen hast, hast du einfach genau gewusst, was in den nächsten 500 sich wiederholen wird. Aber haben die sich geändert? Also findest du?
Ich finde, sie sind schlechter geworden.
Okay.
Also originell waren sie ja wirklich selten, auch früher nicht, aber... Ich habe ein Sammelband mit 3 gekauft und die sind wirklich. Es wirkt halt jetzt wirklich, als ob es wirklich Routinearbeit ist. Und das ist sowas wie, wenn ich zum Beispiel, ich habe zwar noch Groschenheft von Wolfgang Holbein früher. Und er schreibt zwar auch routiniert, aber zumindest seine frühen Sachen haben wirklich Spaß gemacht. Es ist. Wenn der Hexer von Holbein habt, der Hexer nicht, der Hexer von Salem.
Der
nicht,
Hexer von Holbein. Der Hexer von Salem. Ja, da habe ich die ersten beiden Bücher gelesen.
Ja, genau. Die fand, also am Anfang ging das noch, nach einer Weile wurde es auch ein bisschen zu einseitig, aber das hab ich früher als Schüler in der Schule sehr gerne gelesen. Also es hat dieses Groschenheft-Format, also so relativ kurze, geht ja mal in nur 100 Seiten.
Echt? Ja. Habe ich was anderes gelesen? Meine waren schon dicker.
Ja, natürlich sind es viele Bände. Also die Bücher waren halt, die wurden halt, da wurden halt immer irgendwie die 5, 6 von den Groschenheften zusammengefasst als Buch rausgebracht. Ich habe auch erst einen Sammelband gekauft.
Nee, ich habe gerade auch was anderes gedacht. Der hat auch noch irgendwas mit Vampiren geschrieben oder war das woanders?
Er hat sicherlich auch was mit Vampiren.
Also der Hexer von Salem war doch der Typ mit dieser weißen Locke, ne?
Genau.
Ja, da habe ich den Anfang gelesen. Das ist schon Jahre her.
Und, also die haben diese klare Groschenheft-Struktur, weil jedes Kapitel, jeder Teil geht ja nur um die 100 Seiten. Es fängt immer mit einer Action-Szene an oder irgendjemand wird getötet in der ersten Szene und auf den 100 Seiten muss es regelmäßig alle 20 Seiten irgendwie was passieren. Action oder irgendjemand angegriffen, um die Handlung halt für 100 Seiten im Gang zu halten. Und Holbein war einer der Leute, die sich wohlgefühlt haben in dieser Struktur und wahrscheinlich auch eine gute Chance gewesen, wenn du jede Woche oder alle paar Wochen sowas schreibst, solche Sachen zu üben, was wir schon hatten, Action-Szenen schreiben, ja, zum Beispiel, weil wenn du Groschenhefte schreibst im Bereich, musst du einfach die ganze Zeit Action haben.
Ja.
Und einfach lernen halt schnell zu schreiben und in bestimmten Rahmen kreativ zu sein. Und er war relativ kreativ in dem Rahmen. Auch nicht nur der Hexer von Salem, auch die komische Dino-Land-Sachen, die er geschrieben hat. War auch hab ich nicht gelesen. Ist ja auch Groschenhefte gewesen. Also nach Jurassic Park kamen die raus. Und
Haben wir denn jetzt Action-Szenen, Bücher gelesen?
Nein. Wie immer habe ich meine Hausaufgaben nicht gemacht. Ja, das hat sich nie geändert.
Also ich habe jetzt gestern wieder angefangen, oder vorgestern, Game of Thrones zu lesen, so von ganz am Anfang. Und im Prolog des ersten Bandes ist ja sowas ähnliches wie eine Action-Szene drin. Ist auf jeden Fall eine Kampfszene. Aber die war jetzt nicht so rasant geschrieben. Also die war halt in diesem Stil geschrieben, war halt wie alles andere auch. Und dann merkst du das gar nicht so richtig.
Ja, also weil ich lese momentan auch Game of Thrones. Und
welcher Band bist du gerade?
Ich bin jetzt mittlerweile beim Teil 9 im Deutschen.
Teil 9. Also Anfang Band 5 im Original.
Ganz genau.
Ja.
Und davor hatte ich genau Band 4 im Englischen gelesen. Ja. Nur den habe ich jetzt nicht, also lese ich auf Deutsch jetzt weiter.
Ja.
Und nein, es ist auch nicht seine Stärke, würde ich sagen, die Action. Doch, weil ich hatte das letzte Mal, hatte ich gesagt, doch, der macht doch gute Action, aber dann habe ich überlegt, er baut eigentlich mehr Spannung auf.
Ja.
Das ist es das eigentlich. Ich glaube, das ist das, was mich an ihm zieht. Aber er hat natürlich tolle Action-Szenen schon auch drin, aber die sind nicht so stark bei ihm vertreten. Zum Beispiel die Schlachten, die Seeschlacht, die eine, die war schon gut beschrieben, also er ist ja an sich ein toller Autor, aber er hat die eigentlich gar nicht so oft drin.
Nee, also das fällt mir jetzt auch wieder auf, wo ich es halt nachlese. Es ist sehr viel Gespräch, es passiert zwar schon Handlung, aber es ist auch sehr viel Beschreibung dabei. Also das stimmt schon, also so Action hatte nicht viel drin und wenn, dann fühlt es sich nicht an wie eine Action-Szene.
Aber ich liebe es halt. Also,
ist es super.
Aber gerade wenn du jetzt von Prolog von Game of Thrones, das ist schon super geschrieben und die Atmosphäre finde ich halt sehr stark. Und, aber nicht unter dem Gesichtspunkt jetzt lernen, wie man Action schreibt. Vielleicht. Nee. Ja.
Also wie man Action schreibt, ich weiß auch nicht, ob das hier mal so Stärke von mir werden wird, weil ich lege wahrscheinlich auch selbst das Augenmerk nicht so drauf. Weil für mich auch die Spannung oder zum Beispiel eine Überraschung in der Handlung eigentlich auch sehr wichtig ist. Und ich glaube, für Action-Szenen, das ist nicht so meins. Also weder beim Schreiben noch beim Lesen ist es für mich jetzt so wichtig.
Es kommt ja dann auch immer drauf an, was man schreiben will.
Ja.
So. Ja. Wirklich die Intention, die man hinter dem Schreiben hat, was man in der Geschichte erzählen will, so.
Gut, wenn man Action-Szenen schreiben will, sollte man vielleicht dann schon lernen oder sich gleich das bewusst schauen. Ja. Aber man sagt, muss man nicht.
Aber wenn das nicht das ist, was man schreiben will, und wir als Indie-Autoren haben wir eben festgestellt, schreibt man halt auch eher das, was man will und nicht das, was andere wollen.
Ja, wobei ich mich gerade frage, ob ich nicht vielleicht gerade deswegen lernen sollte.
Wollte ich gerade auch sagen.
Ja, dann kannst du halt hinterher sagen, ja, ich kann das auch, aber ich will es nicht.
Das ist was anderes, als wenn ich jetzt sage, es liegt mir bisher gar nicht, aber ich kann es auch nicht. Es ist besser dann, wenn ich, wenn es kann. Und dann sage ich, nö, möchte ich nicht.
Ja.
Ich habe bei mir auch eher die Vermutung, ich schreibe eigentlich keine Action-Szenen, weil ich das Gefühl habe, ich kann sie nicht schreiben, dass ich sowas relativ...
Oh, ich weiß, dass ich es nicht kann, weil ich es einfach noch nicht so oft getan habe.
Ja.
Und wie will man was können, das man noch nicht oft getan hat? Also das geht gar nicht. Ja. Das muss man üben, wie alles im Leben. Also fast alles.
Ja, es ist schon so. Du musst alles üben. Ja.
Deswegen kann man
und das Schreiben ist auch ein Handwerk. Das muss man auch üben.
Was? Deswegen hatten wir auch letztens davon gesprochen, Hausaufgaben.
Ja, Hausaufgaben.
Ich habe auch nichts gelesen. Ah, aber ich war in der Stadt gewesen und die haben dort bei Jokers gerade ganz viele Bücher von James Patterson dort im Angebot. Und ich habe zumindest dann bei den Büchern immer die ersten Seiten gelesen. Und seine Bücher sind wirklich super. Auf den ersten 10 Seiten gibt es immer eine Action-Szene. Das ist halt moderne, das ist immer halt mit Polizisten, Geheimagenten und so. Aber er schreibt wirklich gute Action-Szenen.
Ja, dann hast du ja doch was gelesen.
Ja, aber es war eher Zufälle gewesen, weil ich dann rumgeblendet und gedacht, ey, das ist aber eine relativ gute Action-Szene. Ich habe mir fällt der Titel jetzt nicht ein. Er hat so eine Reihe von Büchern über so 4 Frauen eine Anwältin, arbeitet bei der Polizei, die zusammen irgendwelche Mordfälle lösen. Und eines der Bücher fängt damit an, dass eines der Bücher fängt mit einem Scharfschützen an, der dann anfängt auf Kinder in der Kirche zu schießen. Und
heftig. Ja.
Und die Szene, und mit dem ersten Satz fällt der erste Schuss und das geht 3 Seiten. Ich dachte, das hat sich wirklich, ich dachte, der Mann hat wirklich auf 3 Seiten eine Situation aufgebaut, wo jemand anfängt zu schießen, Panik ausbricht und der eine Mann, der aus der Kirche rauskommt, versucht die Kinder zu beschützen und mit Hintergrund, weil er sich erinnert, er kennt das Ganze, er war ja selber im Krieg gewesen und endet damit, dass ein Kind halt stirbt. Und ich dachte, auf 3 Seiten sowas zu schreiben ist ein Kunstwerk. Ich dachte, das wo mit dem ersten Satz der Schuss fällt.
Hast du den Titel mal? Ich glaube, das sollten wir aus lerntechnischen Gründen uns vielleicht
mal geben. Das ist James Patterson. Das war das zweite Buch von Women's Murder Club, glaube ich.
Also die Hausaufgabe besteht weiter. Zum nächsten Mal müssen wir dann doch endlich mal eine Action-Szene lesen und analysieren. Mhm.
Aber ich glaube, die ganze Reihe hat irgendwie mit Zahlen. Also das erste Buch heißt irgendwie irgendwas mit 1, das zweite Buch immer mit 2, ich weiß es gerade nicht mehr. Also zumindest das 10. Buch, glaube ich, hieß die 10 Gebote oder so ähnlich.
Okay.
Oder ich glaube, das 7. Teil hieß die 7 Todsünden oder so ähnlich, ich weiß es nicht. Ja. Aber es ist irgendwie, jeder Teil hat irgendwie eine Zahl. Und der 2. Teil fängt mit einer Action-Szene an. Und es liest sich wirklich wie so ein Film. Du hast das Gefühl, du schaust jetzt gerade so einen modernen Action-Film.
Ja, da stellt sich die Frage, am besten startet man tatsächlich mit einem solchen Element doch, dann hast du deine Leserschaft sofort.
Ja, aber dann musst du das aber auch weiterführen. Also ja. Du kannst ja nicht irgendwie erste Szene irgendwie so eine Action-Szene haben und dann im Rest irgendwas Dialoge, also so bla bla.
Ja, das ist wahr.
Das geht ja nicht.
Da passt Holbein wieder, also gerade was Hexer von Salem, die Bücher haben wirklich in meiner Erinnerung alle 20, 30 Seiten eine große Action-Szene. Und ich habe auch die ersten 2 Bände, die ja jeweils, glaube ich, 700, 800 Seiten waren, gelesen. Also es war genug gewesen, dass ich zumindest 1.500 Seiten gelesen habe, wo eigentlich alle 20, 30 Seiten eine Action-Szene kommt.
Also, Hexer von Salem lesen.
Hexer von Salem lesen.
Ich fand den auch damals irgendwie, also das was ich gelesen habe, eigentlich ganz gut, so den Anfang. Also es hat mich auch von der Geschichte her gepackt, aber irgendwie habe ich es nicht weitergelesen. Ich glaube, weil ich die Bücher nicht so gekriegt habe oder weil ich nicht die Reihenfolge nicht so ganz gerafft hat.
Ja.
Also ich ich will nochmal die Dunkelelfen möchte ich nochmal lesen, weil da gab es auch einige Kampfszenen drin, die fand ich richtig gut. Also, weil das ist ja jetzt nochmal nicht nur eine Action-Szene, sondern noch eine richtig gute Fantasy-Kampfszene. Das ist also für mich dann... Ja.
Stimmt, die Dunkelelfen. Ja. Das habe ich schon mehrmals gehört, dass das wirklich ein Buch ist, was wegen den Action-Szenen sehr gut zu lesen ist.
Doch, also ich finde, das hat zwar auch, vom Niveau her kommt es an Groschenromane auch ran, aber gute. Also welche, die du dann auch wirklich lesen möchtest. Du möchtest wissen, wie es weitergeht und begleitest dann auch verschiedene Helden halt. Durch ihre Heldenreise und immer wieder kommt es halt auch zu Kämpfen und Schlachten und doch, das gefällt mir auf jeden Fall doch. Ich habe die leider nicht mehr, aber muss ich mir wieder besorgen.
Ich habe Raymond Chandler gelesen, was jetzt eigentlich keine wirkliche Action hat, weil er schreibt diesen Hardboiled-stilisierten Stil, wo dann dauernd noch solche Sätze kommen. Es regnet. Ich höre Schritte im Regen. Ein Blitz erscheint und färbt alles weiß. Ein Ächzen erklingt. Ein Körper fällt zu Boden. Das ist so Action bei Raymond Chandler. Und einfach diesen.
Man hat was.
Ja, die kompletten Bücher sind so geschrieben. Und ich muss sagen, ich glaube, ich lese die Bücher nicht, weil jetzt die Geschichten wirklich groß interessant sind, einfach nur, weil es so viel Spaß macht, diesen Schreibstil zu lesen. So.
Ja, aber es taucht sofort vor deinem inneren Auge auf. Also so, ja, wie du das eben erzählt hast, das malt Bilder vor dein inneres Auge. Ja.
Er ist halt wirklich auch gut darin, Bilder zu malen. Aber er hat auch eigentlich im Nachwort was gelesen. Er hat ja auch relativ viele neue Wörter erfunden und die dann die Sprache wieder geprägt haben für seine Bücher. Welche? Also gut, das englische Sprache jetzt, okay, fällt mir nicht ein. In den Büchern, die Leute reden, hat dauernd Slang und es ist teilweise eigentlich Slang, den er erfunden hat, den es nicht gibt. Und er hat wohl auch immer Listen geführt, wo er interessante Wörter aufgeschrieben hat und teilweise neue Wortkombinationen. Das ist wirklich, er hat wirklich geübt. Wir haben es jetzt mit Üben. Er hat seinen Stil wirklich bewusst geübt, er hat Wortlisten zu Hause geführt und interessante Wörter, Wörter, die toll klingen, Wörter, die schöne Bilder ausdrücken oder Symbole, Metaphern hat wohl Wörter geführt. Und beim Schreiben.
Das ist dann mal eine coole Idee.
Das heißt, es ist wirklich kein Zufall, dass er dauernd so interessante Bilder hat beim Schreiben. Ja. Das ist wirklich bewusst. Er sammelt Wörter, wahrscheinlich auch beim Lesen. Wenn du was Interessantes findest, hat er das wahrscheinlich auch
notiert. Das kann man sich echt mal abschauen, so Wörter sammeln.
Habe ich eben auch gedacht, ja, das würde ein eigenes Notizbuch lohnen. Ja, ja.
Also ich sammle hin und wieder mal Sätze. Mhm. Oder Ideen. Ich meine, Ideen, das sollte man eh sammeln, ja.
Ja.
Also Sätze, die einfach cool klingen. Aber was ist so wirklich Wörter sammeln? Ja. Das ist mal. Das kann man sich echt abschauen.
Und ich glaube, bei ihm hat es auch mit zum Hintergrund. Ich wusste es auch nicht. Er hat bis auf 40 war gar nicht geschrieben. Er war ja, er war ja irgendwie, wurde nur arbeitslos irgendwann und hat dann erst angefangen zu schreiben. Und das heißt, für ihn war das ja wirklich dann eine Jobauswahl. Er wollte vom Schreiben leben können. Und hat dann wirklich bewusst.
Und bei ihm hat es hingehauen. Weil das haut ja selten hin. Ja.
Und wir haben viele, ich gab damals diese Magazine und hat sich dann bei diesen Magazinen beworben, um dann anfangs Novellen zu veröffentlichen, wofür er dann bezahlt wurde. Und er hat einen sehr interessanten Prozess. Er wollte Hard-Boiled-Geschichten schreiben, hat sich dann ein Modell gesucht, Autor, der sehr gut ist, hat dann die Struktur studiert und sich dann hingesetzt und beschlossen, mehr oder weniger ein Remake davon zu schreiben, quasi basierend auf der Struktur, wie er es studiert hat, das zu schreiben. Und dann zu vergleichen, was hat der andere besser gemacht? Wo ist bei mir die Struktur schlecht? Wo schreibe ich schlecht? Weil er meint, im Grunde genommen ging es ihm nur darum, die ganze Zeit die Strukturen zu üben, ein bisschen Gefühl dafür kriegt, weil er das Gefühl hat, er ist nicht als Schriftsteller geboren, er muss es jetzt üben. Und ich fand es eigentlich eine wirklich interessante Idee, dass ich immer so Novellen gesucht, irgendwie 18.000, 19.000 Seiten Novellen von anderen Hardboiled-Autoren, die ihm gefallen, und hat dann sich dann daran orientiert und es geübt.
Super Idee eigentlich.
Eigentlich ja, eine super Idee.
Ist auch wirklich eine super Idee. Und man muss einfach üben. Also egal, ob du jetzt sagst, ich bin dafür geboren, oder er sagt eigentlich, er fängt mit 40 an und hat eigentlich das Gefühl, er ist nicht dafür geboren. In beiden Fällen musst du eigentlich üben, ja.
Ja, und ich fand die Idee genial, weil wie er gemeint hatte, er schreibt das Buch und danach kann das Buch lesen, und wenn er irgendwas nicht funktioniert, kann er nachschauen, was nicht funktioniert, weil er vergleicht im Original. Vielleicht habe ich irgendwie zu lange, waren die Szenen zu lange, oder der Rhythmus stimmt hier nicht, und dann schaut er sich halt das Original an, wie das geschrieben wurde. Das
ist super.
Und er meint, 18.000 Seiten ist halt wirklich so ein Rahmen, wo du halt relativ gut mehrmals sowas machen kannst, nicht als gleich irgendwie so ein George Martin kopieren, aber. Und dann halt sowas wie Wortlisten führen. Ich habe wirklich einen Mann, der das Ganze als Handwerk angesehen hat, sagte,
jetzt aber muss ich 18.000. Nee, was hast du gesagt?
18.000, ich hab's sonst immer so. 18.000, 19.000 Seiten. Wörter, nicht.
Wörter?
Entschuldigung, nicht Seiten.
18.000 Seiten, das ist schon.
Ich hab gedacht, okay. Das insgesamt, was er insgesamt an Summe analysiert hatte. Nicht das, okay.
18.000. Aber 18.000 Wörter, 18.000 das Wörter. Ist total übersichtlich, ja.
Und das habe ich doch eigentlich genial, so statt. Nano hat wirklich gesagt, 18.000 Wörter, das ist irgendwas, was er dann wirklich wahrscheinlich das jeden Monat üben kann. Ja, und
das kann man gut
in einem Monat. Er hat irgendwie auch 1-2 Jahre gebraucht, bis er dann seine erste bezahlt, bis er glaubt, er war bereit. Er hat wirklich, also 1,5 Jahre, wahrscheinlich jeden Monat sowas gemacht, bis er dann das Gefühl hat, jetzt bin ich soweit, um halt dafür Geld zu verdienen. Also nur um von diesen ganzen Genies, wo wir manchmal immer sehen, denen im Blut liegt, jemanden zu sehen, der sich wirklich hingesetzt hat und gesagt hat, ich will das lernen.
Also ich würde behaupten, er hat von Haus aus ein gewisses Talent mitgebracht, aber da streiten sich ja wieder die Geister, ob es tatsächlich ganz ohne Talent geht, weil Ja, aber halt ohne Mühe geht es halt auch nicht.
Nee. Und auch, er wird auch ein gutes Sprachgefühl haben. Besser, ist wirklich interessant, wenn du seine frühen Novellen vergleichst mit seinen späteren Romanen. Er ist wirklich besser geworden. Und er benutzt auch die Ideen. Es ist wirklich sehr interessant, sein erster Roman hat er geschrieben, nachdem er schon 6, 7 Novellen veröffentlicht hatte. Weil er meinte, er fühlt sich nicht bereit dafür. Und sein erster Roman war dann einfach nur 3 Novellen, wo er ganz auch Elemente aus den vorherigen Novellen dann wieder zu einem Roman gebracht hat. Ich habe der Fall von dem ersten Roman basiert auch auf Killer in the Rain, wurde dann in sein erster Roman, ich habe The Long Goodbye war das gewesen, der Fall ist quasi basiert darauf und dann baut er verschiedene Elemente ein. Aber das ist wirklich für ihn handwerklich, wirklich so, erst kopiere ich was, dann fange ich an Geld zu kriegen für kurze Novellen als Übung, um so Charakterisierung, Action-Szenen und Sachenbeschreibung zu üben und dann nachdem er 5, 6 davon geschrieben hat, hat er gemeint, okay, er hat das Gefühl, diese ganzen Elemente, die er braucht zum Schreiben, er fühlt sich jetzt sicher, jetzt kann er anfangen, Romane zu schreiben.
Das ist eigentlich ein super Weg, den ich wahrscheinlich nie gehen würde.
Ja, ich wahrscheinlich auch nicht, aber es ist, ja.
Es ist, ja, also üben und kopieren vor allem, am Anfang kopieren, das glaube ich, bei jedem Handwerk kopierst du am Anfang erstmal das, was du siehst.
Ist bei eigentlich alles im Leben, selbst wenn du laufen oder sprechen lernst, ist am Anfang nur eine reine Wiederholung dessen.
Also es deshalb müssen wir uns ja jetzt auch Action-Szenen lesen und analysieren und nachschreiben.
Nachschreiben. Kann man wirklich. Aber ich fand wirklich, also ich habe die Idee, wo er meinte, das ist wie sein Lehrer. Ja. Immer wenn das nicht klappt, kann er nachschauen. Dachte ich, auf die Idee war ich noch nie gekommen, sowas zu machen.
Ja, es ist halt genau das, was wir vielleicht unbewusst machen. Wir lesen andere Bücher und schauen uns das so unbewusst, analysieren wir die Struktur also und lernen daraus. Ja. Deshalb soll man ja auch lesen, wenn man schreiben will. Habe ich gehört. Aber es ist schon, sollte man wirklich tun. Und er hat es halt ganz bewusst gemacht.
Ja. Und wahrscheinlich geht es um gezielt was zwischen Lernen schneller, wenn man es halt so gezielt. Ich meine, Stephen King sagt einfach nur, lese jeden Tag 4 Stunden und schreib irgendwann, wirst du deinen Stil entwickeln. Oder Ray Bradbury hat ja auch ähnlich seine Karriere entwickelt, aber bei ihm war es auch ein extremer Weg. Hat er gesagt, er hat nämlich, glaube ich, fast 10 Jahre lang jeden freien Tag Zeit in der Bibliothek verbracht, um Bücher zu lesen und zu schreiben, bis er seinen Stil gefunden hat. Und hier ist halt ein Mann, der sich wirklich so in knapp 2 Jahren gemeint hat, ich will sowas schreiben können, das dann gezielt das entwickelt hat.
Ja, wie macht ihr denn das dann? Also, ich muss sagen, ich mache das nicht, noch nicht vielleicht, weil ich bisher auch das Schreiben eher so als Nebenher-Hobby gesehen habe, wenn ich mal Lust dazu hatte. Das ist, wenn ich was aus anderen Geschichten gelernt habe, das dann eher unbewusst gemacht habe, so die Struktur zu analysieren.
Ich habe das auch unbewusst gemacht. Ich habe das nie irgendwie. Ich habe mich hingesetzt einfach und habe geschrieben. Aber ich werde natürlich unbewusst aufgenommen haben, was ich gelesen habe und das irgendwie unbewusst angewendet haben.
Aber jetzt so, ich meine, wenn man sich mehr mit dem Schreiben beschäftigt, kann man halt sagen, okay, kann man ja entweder sagen, man will alles autodidaktisch lernen, so, also eigenen Fehlern, ich will gar nichts, irgendwelche Bücher lesen oder Kurse machen oder andere Sachen lesen. Oder man kann halt irgendwie von anderen lernen oder auch ganz bewusst dieses Schreiben lernen, in welchem Sinne auch immer.
Also ich habe da vor ewigen Zeiten, ich weiß auch gar nicht mehr, wie der Titel lautete, tatsächlich mal ein Buch über Schreibtechniken gelesen und es hat mich tödlich gelangweilt, ehrlich gesagt. Also ich bin nicht so derjenige, der so die trockene Theorie da gerne befüllt, weil das war mir auch zu blutleer. Ich brauche, wenn ich schreibe, da ist Herzblut bei mir drin. Ich gehe lieber in die Tiefe, als dass ich so eine sehr gute Technik anwende.
Ich habe ein ähnliches Problem. Ich kann sehr gut spontan schreiben. Also ich finde, das Beste, was ich schreibe, ist, wenn ich nicht geplant habe und hinsetze und anfange zu schreiben und irgendwas entdecke, wo ich dachte, ja, genau, jetzt fühle ich es. Es gibt ein bestimmtes Gefühl, das manchmal im Schreiben entsteht und dann kann ich schreiben. Dann denke ich, das ist einfach, das wird irgendwie gut sein.
Ja.
Während, wie gesagt, ich habe letztes Mal schon gesagt, dass ich jetzt irgendwie gerade in letzter Zeit anfange, viel mit diesem Plotten solche Sachen mich zu beschäftigen. Und ich mag die Sachen nicht, die ich geplottet schreibe bis jetzt. Vielleicht fehlt mir noch der Zugang, dass ich irgendwie die Technik und das Plotting benutzen kann für mich. Aber momentan würde ich sagen, wenn das, was ich geplant habe, mit dem vergleiche, was ich nicht geplant habe, dann ist für mich keine Frage, was bei mir besser ist im Moment.
Weil ich meine, bisher habe ich auch eher ungeplant geschrieben und ungeübt, sage ich mal. Also ich habe nie bewusst geübt zu schreiben. Sei es Charakterbeschreibung, sei es Ortsbeschreibung, sei es Action-Szenen. Was will ich jetzt gerade sagen? Ich glaube, bis zu einem gewissen Grad kann solche Übungen einem schon helfen. Ich muss das mal ausprobieren.
Ja, ich denke, wir sollten das mit einer Action-Szene wirklich mal ausprobieren, weil ich denke, das kann nicht schaden. Und dir liegen Dialoge?
Ja.
Die liegen mir nicht.
Mir liegen Dialoge auch nicht.
Und also die werde ich irgendwann auch mal üben müssen. Also ich denke, ich werde immer eine kreative Schreiberin bleiben, aber es schadet nicht, wenn man sich Schwächen, um sie mal so zu nennen, irgendwann mal versucht auszubügeln. Ob man es dann anwendet oder nicht, weil man sagt, okay, ich werde auch in Zukunft keine Action-Szenen schreiben, wie wir es vorhin gesagt haben, aber vielleicht sollte man schon mal versuchen, zumindest technisch gut genug zu sein in diesem Bereich. Ja.
Weil ich meine, wenn man es autodidaktisch macht, dann kann man das auch alles bestimmt irgendwann lernen und eine schöne Technik sich erlernen. Aber andererseits dauert das auch vielleicht viel länger, als mit gezielt das zu üben.
Ich habe halt ein bisschen das Paradoxon, dass ich eigentlich mir selber, ich weiß, es hilft zu üben. Ich meine, ich habe Fremdsprachen eigentlich die letzten 10 Jahre relativ viel Fremdsprachenunterricht gegeben. Und ich rate eigentlich jedem, der eine Fremdsprache lernt, zu lesen und gerade zu kopieren. Weil ja, du lernst eigentlich dadurch Strukturen beim Lesen, Sätze, die interessant sind, notiert dir das. Und ich mache das ja selber. Ich hab viel Japanisch durchgelesen, dass ich mir manchmal bewusst ein Rollmodell ausgesucht habe. Und dann vielleicht einen Film geschaut und Vortrag dann wirklich die rausgeschrieben habe und das dann auswendig gelernt habe, um diese Strukturen zu üben. Und ich denke, dass ich Japanisch fließend sprechen kann, hat auch viel damit zu tun, dass ich relativ oft einfach mir bestimmte Sachen bewusst studiert habe. Und das sollte eigentlich, und am Anfang klingt das komisch, ich habe am Anfang manchmal plötzlich irgendwie Sätze rausgebracht, wo dann völlig untypisch für mich sind, wo Leute sagen, wo hast du das jetzt her? Und ich dachte, okay, das fiel wohl auf, dass das jetzt irgendwie nicht mein Satz war, aber inzwischen kommt niemand und sagt, woher kommt der Satz, den er hergebracht hat? Einfach weil man fängt auch an, das Ganze anzupassen an seinen eigenen Charakter und seine eigene Situation. Ich glaube, das ist wahrscheinlich mit Schreiben ähnlich. Ja. Dass man vielleicht am Anfang es vielleicht aufgezwungen ist, dass man sich bestimmte Action-Vokabular von bestimmten Autor übernimmt, das vielleicht nicht wirklich dann natürlich ist, weil man einfach noch sowas nicht kann, aber mit der Zeit.
Halten wir fest, üben ist wichtig und gut. Und bringt einen schneller weiter, als wenn man es nicht bewusst macht.
Ja, und man braucht Ziele, wie Camp Nano. Auch wenn ich diesmal mein Ziel nicht erfüllt habe.
Oh, ich auch nicht.
Aber das macht nichts. Ich habe trotzdem auf jeden Fall mehr geschrieben, als ich geschrieben hätte, wenn ich mir dieses Ziel erst gar nicht gesetzt hätte. Manchmal kommt halt das reale Leben dazwischen.
Ja.
Aber ich habe trotzdem, aber ich habe trotzdem mehr geschrieben, weil ich mich trotzdem öfter an den Schreibtisch selbst gezwungen habe und mich dann gefreut habe. Es lief dann doch gut. Also ich habe dann auch tatsächlich mal Sachen gemacht, wie einfach mal 20 Minuten genutzt. Es geht, tatsächlich. Also hatte ich immer so ein bisschen Widerstand. Also deswegen, also auch sowas wie Camp Nano, auch wenn man das Ziel nicht erreicht, das bringt einen trotzdem weiter, wenn man einfach ein Ziel hat.
Ja, also ich hatte in den letzten 2 Wochen kam mir das Leben einfach dazwischen. Aber davor habe ich mir auch dann öfter die Zeit genommen, mich irgendwo hinzusetzen und wenigstens ein paar Zeilen zu schreiben. Und dann bin ich auch schon ein bisschen weitergekommen. Also ich hoffe, dass ich halt das demnächst wieder weitermachen kann. Das sieht ein bisschen schlecht aus bei mir, aber dass ich dann abends nach meinem Kurs dann einfach nochmal irgendwo anders hingehe und eine halbe Stunde oder eine Stunde mich einfach hinsetze und einfach ein paar Zeilen schreibe. Und ja, ich hoffe, dass ich das wieder hinkriege. Weil dieses regelmäßige Schreiben muss ich mir echt mal aneignen. Sonst wird das Buch, die Geschichte nie fertig und die soll doch fertig werden, die ist so cool. Ich mag meine Geschichte.
Ja, ja, es ist schon immer interessant, wie man diesen inneren Widerstand hat gegen etwas, was man wirklich, wirklich gerne macht. Und
ja, ne?
Und wenn du dann da sitzt, dann bist du so froh, dass du dich wieder überwunden hast zu schreiben, weil du merkst, das will in die Welt, das möchte aus dir raus. Und
ja, aber warum ist das so, dieser scheiß innere Schweinehund? Warum gibt's den? Das ist voll gemein.
Also wenn der einen nur so von Dingen abhalten würde, die man eh nicht gerne macht, ja, also dann darf der bei mir in meinem Leben auch sein. Wenn der mich davon abhält, jeden Tag 5 Kilometer joggen zu gehen, ich mag Joggen sowieso nicht, dann darf der mich auch abhalten. Aber warum hält der mich vom Schreiben ab?
Ja, das ist komisch, ne? Das ist echt komisch.
Ja, es ist... Meditation hilft, habe ich gehört.
Echt?
Ja, es ist nachgewiesen, Meditation hilft mit Willensstärke. Und versuchen. Sie haben sogar statt so wissenschaftlichen Tests nachgewiesen, wie viel Meditation, was für eine Auswirkung das hat, was deine Konzentrationsstärke und deinen Willen, Sachen zu machen, wo du Widerstand spürst, hast. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sie sowas getestet haben. Ich kann mich nicht erinnern, was für Experimente das waren, aber scheint jetzt aber relativ erwiesen zu sein.
Ich würde eher sagen, okay, die Zeit, die ich in Meditation stecke, kann ich auch ins Schreiben stecken. Ja.
Ja gut, ich meditiere und ich frage mich, wie wenig ich eigentlich schreiben würde, wenn ich nicht meditieren würde. Also weil ich schreibe ja dann trotzdem nicht so viel, wie ich gerne würde, und mein innerer Schweinehund hält mich immer noch davon ab, obwohl ich meditiere.
Aber das geht wahrscheinlich nie weg. Ich meine, selbst Stephen King hat ja wohl seine Probleme damit, dass er sich...
Also,
und der Mann schreibt ja schon ziemlich
viel. Vielleicht muss man nicht meditieren, aber wirklich diese Willensstärke entwickeln, dass man sich sagt, okay, Schweinehund gibt's doch, aber einfach hinsetzt.
Also etwas, was ich die letzten Monate tatsächlich mache, ist mir, also nicht nur in Bezug auf Schreiben, jeden Tag tatsächlich 3 bis 5 Dinge mir selber als Aufgabe zu stellen. Mhm. Für welchen Bereich im Leben auch immer, und die auch wirklich abzuarbeiten und jeden Tag sie mir neu aufzuschreiben und immer wieder auch zu gucken, auch habe ich das gemacht, und wenn ich es nicht gemacht habe, kommt es am nächsten Tag dann gleich ganz oben auf die Liste. Das hilft mir schon, also produktiver zu sein. Nur musst du das halt auch wirklich auf Dauer auch wieder durchziehen. Das ist wieder das gleiche Problem.
Ja.
Da habe ich jetzt einen Tipp. Ich habe letzte Woche so ein Free Tiny Habits, ist so ein kostenloses Programm im Internet mit so irgendeinem Prof von irgendeiner Uni, wo es darum geht, wie man sich neue Sachen angewöhnt. Das ist quasi 5 Tage Coaching, muss ich anmelden. Du kriegst am Sonntag eine PDF und musst dich halt für 3 kleine Gewohnheiten, die du aneignen willst, und dann gibt Tipps, wie du das machen sollst, und jeden Tag musst du Rückmeldung geben. Das ist eigentlich ziemlich genial, weil es geht darum, es eben doch irgendwie Gewohnheiten liegt daran, es gibt irgendwas, löst eine Gewohnheit aus. Keine Ahnung, du hast Hunger und gehst was essen. Dann machst du diese Handlung und du kriegst eine Belohnung. Und diese Belohnung verstärkt das Gefühl, das heißt, ich habe Hunger, ich esse etwas, fühle mich gut. Das verstärkt dann diese Handlung. Und Gewohnheiten sind nach diesen psychologischen Theorien, brauchen meistens eben Auslöser. Das heißt, Leute, die zum Beispiel immer bei Starbucks, McDonalds vorbeigehen oder daneben arbeiten, sich gewohnt haben, dort zu essen, wenn sie einfach nicht mehr die Gewohnheit ablassen, Mittagspause vorbeizugehen, wird die Wahrscheinlichkeit viel niedriger, dass sie tatsächlich plötzlich Junkfood essen. Das hat mit dem Trigger zu tun, wie das halt...
Wir müssen uns also einen Auslöser bauen, der uns daran erinnert, zu schreiben.
Also immer, wenn ich jetzt zukünftig mir grünen Tee zum Beispiel koche, marschiere ich automatisch an meinen PC und schreibe.
Weil diese Übung, dadurch, du konditionierst dich einfach neu. Das heißt, das sind solche Sachen, weil normalerweise hat man andere Konditionen. Zum Beispiel, wenn du hast ein Gefühl, du konditionierst dich darin, ich mache einen Rechner an, dann gehe ich auf Facebook und dann ist es die Handlung und dann wirst du belohnt, weil irgendwas Tolles liest. Das ist auch eine Handlung, das übt man ja.
Ja.
Und,
das ist der Auslöser,
Rechner anmachen und dann Facebook. Und das fühlt sich toll, weil du irgendwas solche Sachen liest, deinen Spaß hast, und das ist eine Belohnung, das verstärkt das Gefühl.
Das ist echt nicht schlecht, darauf wäre ich noch nie gekommen. Also mein Tipp wäre jetzt gewesen, dir wirklich Termine zu machen in deinem Kalender, ob jetzt schriftlich oder im Kopf, zu sagen, okay, dann und dann, irgendwie Freitagnachmittag, gehe ich jetzt, habe ich einen Termin mit mir selbst zum Schreiben.
Das so. Ist gut.
Da hatte ich auch.
Also, weil man es dann wirklich irgendwie dann auch die Zeit verplant hat, so, wenn man nicht immer denkt, ja, ich schreibe, wenn ich Zeit habe, sondern man setzt sich wirklich einen Termin zum Schreiben. Das hilft manchmal bei mir, nicht immer. Mein Schreibwochenende, was ich letztens mal machen wollte, hat nicht so ganz geklappt. Hatte ich mir eigentlich ein ganzes Wochenende zum Schreiben rausgesucht, bin zu keinem Wort gekommen. Außer einem Blogbeitrag darüber, dass ich nichts geschrieben habe. Aber ich konnte es auch begründen. Also es war... ich bin mit mir da im Reinen, dass ich da nichts geschrieben habe an dem Wochenende. Aber generell sich einen Termin machen, zu sagen, okay, dann schreibe ich.
Das heißt auch, dass man es wichtig genug nehmen muss, weil ich lasse mich gerne von allen möglichen, wenn eine Freundin irgendein Problem hat, ja. Oder lasse ich mich davon abhalten. Und das bedeutet eigentlich, dass einem das Schreiben immer noch nicht wichtig genug ist. Wenn es nicht am Samstagnachmittag in deinem Terminplaner drinsteht und du das durchziehst, als ob es der Termin deines Lebens ist, dann ist es einem eigentlich immer noch nicht wichtig genug. Vielleicht sollte man es wirklich so machen, wie du gesagt hast, mit dem Planer.
Und noch vorher Tee trinken. Termin machen und Tee trinken.
Und Tee trinken dabei.
Genau.
Ja. Ich hatte eigentlich auch überlegt, letztens nach unserem letzten Treffen, wie man sich doch mehr motivieren könnte, gerade wenn wir eine Schreibgruppe ja haben. Und ich habe dann überlegt, wir können doch nicht einen Termin mit sich selbst, sondern wir machen irgendwie einen Termin. Irgendwie, ich werde am Montag um 14 Uhr in der Coffee Factory kommen zum Schreiben. Wollt ihr mitkommen? Aber keine Antwort. Und wenn niemand antwortet, weiß ich nicht, ob er kommt oder nicht. Ich meine, dann ist der Druck vielleicht höher, weil irgendwie mit diesem Schreibmarathon während dem Nano, ich habe den auch nicht gemacht, leider. Ich habe auch gedacht, das war eine Sache, wo dann dachte, ah, ist heute zu viel los, lassen wir das da. Und ich habe gedacht, einfach nur, weil ich das ja einfach ist, eine Ausrede zu finden, wenn es irgendwas ist, was ich sowieso bei mir zu Hause mache. Aber ich habe gedacht, wenn man vielleicht dann mit jemandem einen Termin macht, ob die Motivation nicht höher ist.
Ja, man müsste dann vorher sagen, okay, ich gehe hin.
Ich gehe hin, auch wenn keiner kommt.
Ich mache das, wenn einer kommt, ist auch gut.
Ist auch gut, ja.
Ja, ja. Das ist dann halt Gefahr groß, dass man dann eher redet als schreibt, aber könnte man mal ausprobieren, ja.
Und also diese Tiny Habits fand ich wirklich geniales Prinzip, wenn es halt nur darum, ja, wirklich betont, am Anfang soll man üben, eine neue Gewohnheit, was ganz Einfaches. Er meint, es muss wirklich einfach sein, zu sagen, wenn ich morgens irgendwie Tee koche, mache ich 20 Liegestütze, es kostet Überwindung. Und es geht einfach nur darum, die Gewohnheit zu haben, dass du dir einfach nur sagst, eher Auslöser, ich koche einen Tee, ich mache 3 Liegestütze. Es geht darum, die Gewohnheit zu machen. Er meint, es ist wichtig, erstmal diese neue Gewohnheit zu haben. Wenn du dich daran gewöhnt hast, 3 Liegestütze, danach kannst du dann auch
5 und dann 10
oder was, aber du musst dir erst, vielleicht ist es wichtiger, erst eine Gewohnheit zu entwickeln dafür.
Also das heißt, wir machen Tee, setzen uns hin, schreiben 3 Sätze und dann ist erstmal gut.
Dann ist es gut, das wenn du diese gut. Gewohnheit
das
hast.
Das gefällt mir. Ja. Und das mit dem Wasser kochen, das gefällt mir auch gut, weil ich werde jetzt gleich 2 haben. Ja. Währenddem das Wasser kocht, mache ich 3 Liegestütze, bis das Wasser kocht. Und anschließend nehme ich meinen grünen Tee und gehe schreiben.
Ja. Und man soll sich belohnen hinterher, sagt man, die 3, was soll sich einfach freuen. Weil irgendwie, keine Ahnung, sagen, ey, das war gut gemacht, soll dich darüber freuen, um zu sehen, dass man was gemacht hat. Weil meistens kritisiert man sich, wenn man sagt, Gott, ich habe eigentlich so viel machen wollen und jetzt nichts gemacht. Aber bei 3 Liegestützen kann man eigentlich nicht scheitern.
Ja.
Und man kennt das ja sowas wie auf Facebook gehen, wenn man die Gewohnheit hat, irgendwas zu machen, können aus 2 Minuten Facebook können auch sehr schnell viel mehr werden. Ja. Und es geht erstmal darum, weil man die Gewohnheit hat und dann kann sich dann sehr schnell die Zeit sich verlängern. Wichtig ist erstmal, eine Gewohnheit zu machen.
Gut, also Hausaufgabe bis nächste Woche. Action-Szenen lesen und analysieren und kopieren. Na okay, kopieren ist extra. Und sich eine Gewohnheit aneignen.
Ja, irgendwas mit Schreiben.
Irgendwas, eine Gewohnheit, dass wir uns hinsetzen zum Schreiben.
Ja.
Vielleicht kriegst du dann auch wieder hin, zu Hause zu schreiben. Schauen wir dann mal. Schauen wir dann mal in 2 Wochen, 3 Wochen.
Genau.
Wie es dann wird. Bin ich gespannt drüber. Jo, das war's.
Okay.
Ja, das war's für heute.
Sehr schön.
Okay.